Ja, ihr Lieben, ein ganz, ganz herzliches guten Morgen auch von mir. Ihr seid der eiserne Rest, der noch keine Grippe hat oder trotz Grippe hier ist und bereit ist, uns alle anzustecken, also mit eurem Durchhaltevermögen und allem, was ihr so mitbringt. Schön, dass ihr da seid. Sanna hatte schon ein bisschen Werbung für den Freitagabend gemacht. Ich wollte auch mal da sagen, dass wir, ich finde das recht gut, wir haben uns vorgenommen, dass wir da auch hier, dass das irgendwie so in der Stadt bekannt ist. Eigentlich ganz viele wissen hier, dass wir hier große Veranstaltungen machen, dass wir Partys machen und das hat sich so rumgesprochen, aber viele wissen gar nicht, dass hier auch Gottesdienste laufen und deswegen wollen wir da ein bisschen Werbung dafür machen. Vielleicht wird sich das auch mit dem März, Freitagabend, ein bisschen ändern, mal gucken. Also als ein kleiner Ausblick dazu, aber es soll euch keine Sorge machen, soll uns keine Sorge machen, wird in dem März, Freitagabend, werden wir höchstwahrscheinlich noch ein Kamerateam haben hier von Pro7, die so ein bisschen was im Vorabendprogramm drehen wollen. Das wird werden wir natürlich schon auch so machen, dass da keiner im Lobpreis oder so gefilmt wird, aber ich glaube, dass das auch eine gute Möglichkeit ist, natürlich auch ein bisschen Risiko, auch mal das Risiko, dass man vielleicht mal so ein bisschen da schlecht dargestellt wird, aber doch irgendwie auch eine gute Sache ist. Und deswegen betet mit dafür, weil das eigentlich schon auch unser Wunsch ist, dass wir irgendwie auch in der Stadt irgendwie auch doch den Namen Jesus noch echt viel bekannter machen, als er das bisher ist. Okay, ich will noch einmal beten. Jesus, bitte segne die Predigt. Bitte, bitte, bitte. Hilf beim Zuhören und beim Reden. Amen. Wir befinden uns heute hier in einer Predigtreihe, aber im dritten Teil davon und auch gleichzeitig im letzten Teil davon, über das Thema biblische Prinzipien, über deinen persönlichen Umgang mit dem lieben Geld. Und heute ist so die Unterüberschrift, mit genug Schotter ist man flotter, das ist mir so in der Eile der Zeit nichts Stumpferes eingefallen. Ich würde euch trotzdem noch ein bisschen mit hineinnehmen, was bisher geschah. Teil 1, stand unter dem Motto, ohne Moos nichts los. Und es ging um zwei Prinzipien. Einmal um das Thema Geld verstehen. Es ist ein großes, spannendes, aber auch schwieriges Thema, das Thema Geld. Und wie wir damit umgehen können und welche biblischen Meinungen es dazu gibt. Es gibt relativ viele Bibelstellen, die eine Aussage haben zu dem Thema. Und das Ziel Gottes für dein Leben, für mein Leben sollte sein, dass wir doch in eine finanzielle Freiheit reinkommen, dass wir irgendwie damit klarkommen, dass die Finanzen uns dienen und nicht wir uns nur um das Thema Geld drehen, dass wir da in eine Freiheit hineinkommen. Außerdem ging es um das Prinzip Nummer 2, um das Thema Gottvertrauen. Eine der Grundvoraussetzungen, und da ist Jesus relativ klar, er redet darüber, dass es eine Alternative gibt zum Glauben an Gott, nämlich die Glaube an den Geldgott, an den Mammon. Und man kann nicht beiden dienen, entweder dem Geldgott oder den Gott der Bibel. Und das ist so ein bisschen eine Entscheidungsfrage, beide zugleich, das geht nicht. Wem man halt in erster Linie oder wem man vertrauen möchte, ob man Gott vertrauen will oder ob man dem Geld vertrauen möchte. Prinzip Nummer 3. Der Schöpfungsgedanke Gottes für unser Leben ist, dass wir das Leben genießen. Dass wir uns an all den schönen Dingen erfreuen, die Gott gemacht hat. Jetzt ist dein und mein Leben relativ weit weg vom Garten Eden. Und das fällt uns gar nicht so einfach. Und einige hier auf dieser Welt, die sind halt ganz, ganz, ganz weit weg vom Garten Eden. Und da ist das sehr, sehr schwierig, das Leben zu genießen. Und trotzdem ist die Bibel auch voll von Verheißungen, auch inmitten von schwierigen Lebensumständen, dass Gott uns helfen will, damit klarzukommen, dass uns beides vertraut ist, dass wir zufrieden sein können, auch in schlechten Zeiten. Das war Prinzip Nummer 3, das war an dem zweiten Predigt, ohne Knete keine Fete. Es ging aber auch gleichzeitig noch um das Prinzip Nummer 4, nämlich um das Thema Schulden. Kredite, Schulden gehört irgendwie auch zu unserem Leben mit dazu. Auch hier gibt es eine Menge biblische Aussagen dazu, wenn dich Näheres interessiert, kannst du das gerne mal als MP3 anhören. Weil die Bibel auch einiges an Warnungen darüber sagt, wo manchmal die Schwierigkeit bei Krediten ist, oder wie soll das sein, wenn wir auch uns untereinander Geld leihen oder uns Geld leihen und so weiter, um diesen ganzen Komplex. Heute möchte ich gerne abschließen mit drei weiteren Prinzipien. Prinzip Nummer 5, nämlich das Thema Sparen. Vielleicht ist dir die Predigt ein bisschen zu konkret, ein bisschen zu praktisch. Das ja, ist dann so, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich glaube aber, dass das auch okay ist. Das Thema Sparen, es hat sich ja überall herumgesprochen, dass die Lebensumstände etwas schwieriger geworden sind. In den 80er Jahren, da war noch totale Vollbeschäftigung, die Löhne sind immer gestiegen. Und mittlerweile müssen in manchen Familien immer auch schon beide Elternteile voll arbeiten und manchmal reicht auch ein Arbeitsplatz gar nicht mehr aus, um irgendwie über die Runden kommen zu können. Bei vielen ist das Geld knapp. Dann gibt es noch immer die Ermutigung, auch in der Politik seit vielen Jahren, dass man doch auch was für die Altersvorsorge tun sollte, weil ja immer mehr Beschäftigte irgendwann mal ganz viele Rentner versorgen sollen. Und das passt ja doch gar nicht mehr so richtig. Und da ist das sehr, sehr schwierig. Wie soll man denn sozusagen noch für die Altersvorsorge was zurücklegen? Und am besten sollte man ja auch noch was zurücklegen für die Notgroschen und auch noch für die mittelfristigen Ersatzinvestitionen. Die Verbraucherzentrale sagt, 10% vom Einkommen sollte man doch immer mal an die Seite legen. Das ist ja gar nicht so einfach. Und die Frage, verträgt sich denn Sparen überhaupt mit Glauben? Bei einigen Christen, die da auch sehr radikal sind, die sagen vielleicht auch, ja, aber das, du hast doch gesagt, Prinzip 2, wir sollen nicht dem Geld Gott dienen, wir sollen Gott vertrauen. Und ist das denn jetzt nicht, wenn du hier sozusagen bei Punkt 5 mit dem Sparen um die Ecke kommst, ist das dann nicht so, dass man sozusagen doch das Heft wieder selber in die Hand nimmt und dass sich mit dem Vertrauen auf Gott doch eigentlich so ein bisschen beißt? Und hier an der Stelle glaube ich, dass es eine Sache ist nicht von entweder oder, sondern eine Sache ist von Schritt 1 und von Schritt 2. Ein bestes Beispiel, viele von euch kennen die Josef-Geschichte. Josef, ein Mann, der in der Supermacht Ägypten zum Vizepräsident aufgestiegen ist, der zweitmächtigste Mann des Reiches. Gott hatte vorher gesagt, Leute, es kommen jetzt 7 sehr, sehr gute Jahre und dann kommen 7 sehr, sehr schlechte Jahre. Und Josef ist derjenige, der mit dieser Information wie folgt umgeht. Er fängt an zu sparen. Er baut riesen Getreidesilos. Er spart und spart und spart in den 7 fetten Jahren. Und sparen heißt ja übrigens auch Konsumverzicht. Und das führt dazu, dass er auch durch die 7 schlimmen Jahre kommt. Und nicht nur er, sondern auch der Pharao und mit ihm ganz Ägypten und sogar das Ausland kann von dieser weisen Handlung profitieren. Es ist also nicht so, dass man jetzt sagen könnte, dass sich das Sparen grundsätzlich mit dem Glauben, dass sich das widerspricht. Mit dem Sparen gibt es ein Geheimnis. Es gibt Leute, die sagen, ich lebe einfach mal und guck mal einfach am Ende des Monats auf mein Konto und was dann am Ende noch da ist, davon gucke ich mal, was ich spare. Und das funktioniert. Allerdings nur bei 5% aller Menschen. Und die ruft dann den Banker an und sagt so, alle paar Monate auf ihrem Konto ist wieder so viel Geld, sollen wir nicht mal wieder was anlegen? Das könnte man doch noch mal ein bisschen erweitern oder dafür hätte ich eine Idee. Für alle anderen 95%, und dazu zähle auch ich, funktioniert das einfach nicht. Das Portemonnaie hat irgendwie ein Loch, es ist irgendwie immer leer. Das Konto ist auch immer mehr oder weniger auf Null, wenn es gut ist, oder noch schlechter. Und für alle anderen gilt, dass man nicht am Ende des Monats guckt, wie viel Geld da ist, sondern am Anfang des Geldes irgendwie etwas beiseite legt. Und dann guckt, wie man von dem, was dann übrig ist, den Monat noch irgendwie klarkommt. Also am Anfang, wenn das Geld kommt, dann etwas beiseite zu legen und dann gucken, wie man davon leben kann. So klappt es bei den meisten Leuten. Jetzt denkst du vielleicht, ja okay, Wolfgang, du hast gut reden, in der Theorie vielleicht alles richtig, aber bei uns ist es so schwierig und da kommt doch was, soll da zusammenkommen. Wenn ich da brauche ich ja ewig, um irgendwo doch gut klarzukommen. Das muss doch schneller gehen. Es wäre doch total super, mit dem Sparen, davon halte ich nichts. Das schnelle Geld, das wäre die Lösung. Ich brauche viel Geld innerhalb von kurzer Zeit. Und das sagst du vielleicht nicht so offensiv, aber vielleicht träumst du es nachts, wenn du überlegst, wie könnte es sein. Und das weiß nicht nur du, dass du das, das weiß nicht nur ich, dass du das manchmal nachts denkst, oder einige von uns, sondern das wissen auch ganz viele andere aus der Werbung. Und die schalten Anzeigen. Dieser Student verdient 50.000 im Monat, ohne sich zu rühren. Wollen Sie auch dieses Jobangebot haben? Und du denkst, das ist genau mein Thema. Das soll es doch sein. Oder ja, irgendwo irgendwelche Jobangebote, die einfach die das Blaue vom Himmel versprechen. Und ja, sei kritisch da. Das ist eigentlich Schmuh. In der Lotterie, ich sage nicht, dass Christen nicht Lotto spielen dürfen. Klar dürfen wir Lotto spielen. Aber das Gefährliche daran ist, dass das so ein bisschen so eine Sehnsucht bei uns anspricht vom schnellen Geld. Und zum Beispiel bei grundsätzlich in der Glücksspielszene, da sind Leute, da sind irgendwie Mechaniker dran, die Glücksspielautomaten konzipieren, da sind Programmierer dran, da sind aber auch Psychologen. Und diese Dinger, die aufgehangen werden, die werden wirklich, ist so, so programmiert, dass sie am Anfang die Leute erstmal so anfixen und die haben, die zahlen mehr Geld aus, als die Leute da reinwerfen. Wirklich wahr. Und dann steuert die Software aber, der Auszahlungsbetrag wird von Mal zu Mal weniger. Und es ist ein Glücksgefühl vom Gewinn, zu den Gewinnern zu gehören, von dieser Sehnsucht vom schnellen Geld, die da angesprochen wird. Und die führt bei Leuten dazu, dass sie süchtig danach werden und die an diesem Automaten kleben bleiben. Und er ist so programmiert, dass dieser Glücksmoment immer seltener kommt und immer weniger Geld ausgezahlt wird. Eine ganz miese Nummer. Und eine Sucht nach Glücksmomenten, nach Glücksspielsucht ist eine ganz, ganz üble. Und Leute, die da so reingeschlittert sind, die werden manchmal wirklich bis auf den letzten Cent ausgezogen. Und es ist eine ganz üble Sache. Und wenn du dazu gehörst, ich möchte gerne Werbung dafür machen, dann schäm dich nicht, dass das so ist. Schäm dich nicht, dass da jemand irgendwie mit deinen Sehnsüchten da draußen eine Sucht gemacht hat. Sondern ja, fass Mut und lass mal für dich beten. Und manchmal ist das auch mit dem Gebeten allein nicht getan, sondern irgendwie doch auch ein weiter Weg, vielleicht auch von Therapie, da rauszukommen. Aber es ist ein wichtiger Weg, denn der Traum vom schnellen Geld ist manchmal auch ein gefährlicher. Deswegen sage ich nicht, dass wir jetzt alle hier kein Lotto spielen dürfen. Und natürlich 1 zu 140 Millionen ist ja auch eine Chance. Und wenn wir irgendwann mal 140 Millionen Leute hier in dieser Gemeinde sind, dann gewinnt ja auch statistisch gesehen einer immer. Also okay, man kann einmal spielen. Und trotzdem sagt die Bibel beim schnellen Geld, schnell erschwindelter Reichtum verliert sich, langsam erarbeiteter vermehrt sich. Und deswegen fürchte ich, dass es für uns ja zum Sparen gar nicht so, wer weiß, die große Alternative gibt. Und dass manchmal so der, gut, wenn es ein schneller Reichtum ist, der nicht erschwindelt ist, dann freue ich mich mit. Aber sei da ein bisschen kritisch. Jetzt werde ich natürlich hier nicht sagen, okay, wie legt man jetzt sein Geld an, irgendwie kurzfristig, mittelfristig, langfristig, keine Sorge. Möchte nur eine Sache dazu sagen. Ich glaube, wenn du jemand bist, der von Tuten und Blasen da einfach überhaupt keine Ahnung hat, der sagt, das ist überhaupt nicht mein Thema. Und wie macht man das denn? Und ja, da gibt es viele Möglichkeiten, sein Geld an die Seite zu tun. Einen Tipp hatte ich schon gegeben, es irgendwo an eine Stelle zu legen, wo du nicht sofort dran gehst, also nicht zu sagen, in meinem Portemonnaie versuche ich zu sparen, weil das können kaum Leute, sondern irgendwo eine Stelle, wo man nicht so leicht rangeht. Und das kann halt auch der Sparstrumpf sein. Und da gibt es auch Leute, ja, aber da gehe ich auch mal dran. Ich so, ja, dann gib den Sparstrumpf deiner Mama. Und die muss ihn verteidigen. Irgendwie was weiß ich was. Ich glaube, wenn du merkst, der Bereich fällt dir schwer, dann versuch keine einsamen Entscheidungen zu treffen. Die Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät. Wo aber viele Ratgeber sind, da gelingen sie. Such dir Leute, denen du vertraust, mit denen du es gerne mal durchsprechen möchtest und die dir vielleicht dabei helfen, das irgendwie auf die Reihe zu bekommen. So viel mal zu dem Prinzip Sparen. Ein nächstes Prinzip, was wichtig ist und worüber auch die Bibel sehr, sehr viel sagt, ist das Prinzip Geld abgeben. Das Geben. Auch hier, da gibt es irgendwie eine Menge Erfahrung dazu. Geld geben, das tun die Leute seit Jahrtausenden. Und auch Geld für gute Zwecke zu spenden, tun Leute seit Jahrtausenden. Und auch schon zur Zeit in der Bibel hat es das gegeben. Und da gibt es alle möglichen Motivationen. Man kann ein schlechtes Gewissen machen. Man kann aus der Motivation geben, dass man Gott irgendwie gnädig stimmt und Sympathiepunkte bei ihm sammelt. Man kann Spenden aus einem Gruppenzwang oder aus einem Druck heraus. Und da gibt es eine Menge Motivationen, gute oder halt auch natürlich auch schlechte. Ich glaube, die Bibel sagt halt, die gute Motivation, warum wir geben sollten, sollte diese sein. Die Motivation des Gebens. Jeder sollte so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Martin Luther hat das da schon auch mal sehr gebrandmarkt, wo auch Leute so ein bisschen übers Ohr gehauen wurden damals und Geld gegeben haben aus einer ganz falschen Motivation heraus. Oder die Motivation war vielleicht gut, aber das, was dahinter stand, war irgendwie falsch mit dem Ablasshandel. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und jeder sollte so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Und das ist irgendwie doch auch eine sehr persönliche Sache. Und ich glaube, dass das die Motivation ist. Und ich glaube, wenn deine Motivation ist, dass du wirklich verstanden hast, dass Jesus dein Leben reich gemacht hat. Dass Jesus dazu in der Lage ist, dich mal bis in den Himmel zu bringen. Dass deine Karriere bis zum Himmel geht. Dann kann das auch in dir die Motivation hervorrufen, dass du sagst, hey Mann, irgendwie, das ist eigentlich auch so gut. Ich möchte dazu beitragen, auch mit Kohle, dass auch andere Leute das erleben können. Und dass das der Motor des Gebens ist. Trotzdem hat die Bibel so ein Prinzip. Die erfahrenen Christen kennen das schon, dass es ein Prinzip gibt, ein Modell gibt des sogenannten Zehnten. Der Zehnte, das sind 10%. Wie viel sollte man geben, so als Richtschnur? Ganz berühmt ist hier die Bibelstelle aus Maleachi 3, Vers 10, dass man 10% von seinem Einkommen in das Haus Gottes bringen sollte. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Gegen den Zehnten gibt es auch viel, also gegen diese Praxis des Zehnten doch auch viele schlechte Gefühle, auch Argumente dagegen, die sagen, mit den 10% geben ist das denn, ich habe ja eingangs gesagt, eigentlich, also erstmal die Grundlage, jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Aber ist das so, mit den 10%, ist das wirklich eine gute Richtschnur oder ist das nicht irgendwie doch alttestamentlich? Ist das nicht sogar eigentlich auch gesetzlich? Kann man das überhaupt so sagen? Und wenn ja, der Zehnte wovon? Brutto, netto, nach Abzug von den Fixkosten und so weiter. Was ist mit vermögenswirksamen Leistungen? Was ist mit Schenkungen? Was ist mit dem Weihnachtsgeld? Da auch verzehnten? Oder wie muss man das genau sehen? Das kann ich nicht beantworten und das will ich auch nicht beantworten. Ich glaube nicht, dass das so der Punkt ist. Aber so ein bisschen was zu diesem Punkt mit dem Zehnten. Wie ist das denn überhaupt so zu sehen? Ist das heute noch, kann das ein Maßstab sein oder ist das doch eher eine Sache, die zur Zeit Maleachis gegolten hat? Ist das eine Sache, was ja eigentlich aus dem Gesetz des Mose kommt? 10% von was denn ganz genau und ist das nicht gesetzlich? Jesus sagt dazu Folgendes. Da gibt es eine Rede von ihm, da macht er die Pharisäer und Schriftgelehrten so mega rund. Eine der aggressivsten Reden unseres Herrn. Nachzulesen in Matthäus 23. Ein Satz daraus, und da bezieht sich Jesus auch auf diese 10%. Er sagt, weh euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Da gab es also Leute, die waren echt super genau. Die haben nicht nur ihre VL und ihr Weihnachtsgeld verzehntet und Schenkungen, die haben sogar, man muss sich das mal vorstellen, keine Ahnung, irgendwie da ist jemand, hat Geburtstag und ich sage, hör mal, ich habe hier eine Gewürzmischung für dich. Bisschen Kümmel, ein bisschen Anis und ein bisschen irgendwas, was war noch dabei? Minze. Und dann haben die eine Waage rausgeholt und haben erstmal 10% abgemessen und sind dann irgendwie in die Gemeindeküche gegangen und haben da Gewürze hingestellt. Und Jesus sagt, okay, das ist doch hier. Und das, ich hoffe, ihr wisst das alle, bei uns, es geht doch um Erbarmen, um Mitleid, um gnädig zu sein mit dir selber und mit deinen Mitmenschen. Gnädig zu sein. Glauben zu haben, um das Richtige zu tun und nicht um hier Haare zu spalten, um 10% von allem so abzuwiegen. Auf der einen Seite sagt Jesus auch, kümmert euch in erster Linie um Glauben, um Erbarmen, um Recht, aber mit dem Zehnten? Lasst es nicht. Er sagt nicht, das ist alles dumm Zeug. Wenn vielleicht auch hier mit Minze und Gewürzen das abzumessen, ist vielleicht auch echt ein bisschen übertrieben. Aber woher kommt der Zehnte denn überhaupt? Und was ist so ein Prinzip dahinter? Insgesamt kann man sagen, gilt ja, wer spärlich sät, also aufs Feld gibt, der wird auch spärlich hinterher ernten. Und wer reichlich gibt, wird auch reichlich ernten. Das steht in dem Zusammenhang mit dem Geben. Und Paulus endet damit, dass Gott ja die Macht hat, uns auch mal wieder zu beschenken, dass wir genug haben und dass wir auch anderen Menschen davon was abgeben können, was Gutes tun können. Ich habe mich dieser Tage nochmal mit dem Zehnten beschäftigt und fand es nochmal sehr interessant, woher das eigentlich kommt. Also es ist nicht nur alttestamentlich, es ist auch neutestamentlich. Es ist im Gesetz des Mose, aber es ist eine Sache, die viel älter ist als das Gesetz des Mose. 10% von dem abzugeben und dem Herrn zu geben, ist sogar viel älter als das Judentum an sich. Denn der Zehnte kommt eigentlich aus einer Begebenheit, zum ersten Mal wird er erwähnt, bei Abraham. Bei Abraham, er hat gerade eine kriegerische Auseinandersetzung und zieht mit seinen Leuten in einen Krieg. Das sind so 4 Könige gegen 5 Könige und da werden Leute verschleppt, er befreit die. Und als er gewonnen hat, kommt er nach Hause und auf dem Weg begegnet ihm ein Mann. Und Abraham ist ja so einer der alttestamentlichen Helden, der so ein Vorbild des Glaubens ist. Und er begegnet einem Mann, den er irgendwo, der vorher nie erwähnt wird. Und dieser Mann begegnet ihm, kommt ihm entgegen mit Brot und Wein. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Und Abraham gibt ihm 10% von allem, was er hat. Und der Typ mit dem Brot und dem Wein segnet ihn. Jetzt könnte man ja sagen, das war vielleicht ein Spitzenwein und ein super Brot, dass er Abraham gesagt hat, das Brot will ich haben, den Wein will ich haben, deswegen gebe ich jetzt 10%. Das kann man daraus nicht ableiten, aber es klingt doch echt irgendwie so ein bisschen Jesus-mäßig, oder? Da kommt jemand mit Brot, mit Wein und segnet denjenigen. Und das Empfinden, dass das so ein bisschen Jesus-mäßig ist, habe nicht nur ich. Der Typ hieß nicht, also wird da nicht als Jesus vorgestellt, sondern er wird Melchisedek genannt, ein Priester des Höchsten, so wie Jesus ja auch Priester des Höchsten genannt wird. Und nicht nur mir kommt das Jesus-mäßig vor, auch David schreibt in dem Psalm einen Psalm, wo er in diesem Psalm eine prophetische Vision hat von Jesus, dass irgendwann der Messias kommt. Und dieser Messias wird ein Typ sein, wie genau dieser Melchisedek. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du, damit meint er Jesus, du bist ein Priester auf ewiglich nach der Weise des Melchisedeks. Und Jesus bezieht diese Bibelstelle genau auf sich. Also jetzt nicht nur meine Auslegung, sondern Jesus, seine Auslegung von dieser Bibelstelle, dass das geht hier um Jesus. Später geht es auch nochmal darum, im Hebräerbrief, da wird gesagt, dass Melchisedek, und auch das klingt wieder voll nach Christus, ein Mann ist, ohne Vater und Mutter, ohne Geschlechtsregister, ein Priester auf ewiglich und sein Name bedeutet König der Gerechtigkeit und der König des Friedens. Denn dieser Melchisedek war König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Er kam Abraham entgegen, als der von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte und segnete ihn. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber auch als König von Salem, das heißt König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt er Priester für immer. So seht nun, wie groß der ist, dem selbst Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Also noch einmal, da ist Abraham, es gab noch kein Gesetz des Mose, es gab noch kein Judentum. Abraham, da kommt ihm einer entgegen, der König des Friedens genannt wird, der König der Gerechtigkeit genannt wird, der gekommen ist, um ihn zu segnen, der in Ewigkeit Priester des Höchsten ist. Ich weiß es nicht, aber es hört sich voll nach Jesus an, dass Abraham eine Jesusbegegnung gehabt hat. Entweder durch eine andere Person wie Melchisedek oder vielleicht auch hat er Jesus selber dort gesehen. Weil über andere Menschen in der Bibel werden solche Aussagen nicht gemacht. Keine Ahnung. Es gibt einen mysteriösen Part im Christsein. Den könnte man so umschreiben. Albert Schweitzer hat mal gesagt, das fand ich recht nett. Er sagte mal, der Zufall ist der graue Kittel, den Gott umlegt, wenn er unerkannt bleiben möchte. Und Gott macht manches im Verborgenen, was wir nicht mitbekommen und wo wir auch gar nicht auf den Trichter kommen, dass er das eigentlich war. Vielleicht ist das so ein Punkt, dass er sich da einfach mal als König von Salem und König der Gerechtigkeit so vorgestellt hat. Und doch erkennt Abraham dem Typ irgendwie, von dem lasse ich mich segnen. Das, was der hat, möchte ich gerne haben. So gesehen ist eigentlich der Zehnte jetzt gar nicht so ein Ding, dass man sagen kann, das ist irgendwie, das ist gesetzlich. Nee, das stimmt ja erstmal faktisch gar nicht und ist irgendwie eine, könnte eine gute Richtschnur sein, was man gibt. Wen gebe ich dem Zehnten? Oh Mann, ich weiß es nicht. Wird man auch mal ab und zu gefragt, wie ist das denn genau? Kann man, also will ich auch, glaube ich, nicht, dass das so, dass man das so zack, 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 irgendwie so steht es in der Bibel, nur so darf sein. Du sollst es in deinem Herzen vornehmen und klar, im Alten Testament haben die das den Priestern gegeben, damit die auch was zu essen haben. Im Neuen Testament war das, findet man nur den Bericht, dass sie das den Ältesten gebracht haben. Und es gibt sicher auch noch einen anderen Punkt, wo man etwas gibt, da soll die Linke auch nicht mal wissen, was die Rechte Hand tut, wenn man irgendwie in eine Not sieht und da mithilft. Dann gibt das. So haben sie es in der Bibel gemacht, aber da jetzt eine allgemeine Regel daraus abzuleiten, fände ich irgendwie ein bisschen komisch, das so zu machen. Ich glaube, dass es aber noch einen Tipp gibt, was so regelmäßiges Geben angeht, ist auch hier ist der gleiche Tipp wie beim Sparen. Wenn man sagt, ich lebe erstmal und guck, wenn am Ende was übrig bleibt, dann kriegt es der Herr. Das funktioniert genauso wenig, wie dass du sparst. Also es sei denn, du gehörst zu den 5%, bei denen das klappt. Aber bei 95% klappt das ja nicht. Und deswegen ist es eigentlich gut, am Anfang etwas zu geben. Jeden Sonntag legt ihr bei euch zu Hause etwas auf die Seite. So viel jeder oder jede entbehren kann. Bewahrt es auf, da muss nicht erst gesammelt werden, wenn ich komme. Hier gibt es eine Sammlung, in Jerusalem ging es den Christen richtig schlecht und da die brauchten Hilfe und da sagt Paulus, hey, sammelt jede Woche. Boah, da war es vielleicht auch so üblich, dass man irgendwie da, das so mittlerweile ist der Monat eigentlich so der Rhythmus, der sich für uns so eingebürgert hat, auch da was am Anfang von abzugeben. Ich komme jetzt zum letzten Prinzip, mache damit so ein bisschen den Sack zu. Es ist ja irgendwie vielleicht nett, vielleicht aber auch langweilig, wenn ich hier darüber rede, dass es gut ist, Geld zu verstehen, dass es gut ist, Gott zu vertrauen, das Leben zu genießen, Schulden zu vermeiden, zu sparen und auch etwas abzugeben, wenn das so in der Theorie bleibt, sondern es ist auch wichtig, dass das praktisch wird und dass wir ins Planen und Handeln kommen. Planen ist gut. Jesus sagt, wenn man ein Haus bauen will oder einen Turm, dann setzt man sich auch erst hin und guckt, okay, kann ich mir das leisten, schaffe ich das? Und wenn ja, wie? Wie hoch darf der Turm sein? Dass man erstmal Pläne schmiedet. Das ist wichtig. Und die Balance zu finden zwischen ich vertraue Gott und wie kann mein oder wie soll ich das aufstellen? Sich hinzusetzen und eine Balance zu finden zwischen Glauben und Planen. Nicht einen Plan zu machen, in dem Gott gar nicht mehr vorkommt, sondern einen Plan zu machen, der irgendwie darauf basiert. Das geht los, indem man die Prioritäten so setzt, wie ich sie zum Beispiel auch gerade mal vorgeschlagen habe, dass das irgendwie drin vorkommt. Und dass wir in den Prioritäten, dass Gott drin vorkommt. Lass Gott über dein Tun entscheiden, dann werden sich deine Pläne erfüllen, sagen die Sprichwörter. Es gibt zwei Stellschrauben, an denen man drehen kann, eigentlich ganz einfach, nämlich Ausgaben und Einnahmen. Eigentlich ganz einfach, Einnahmen erhöhen oder Ausgaben senken. Okay, wer mehr wissen will, ist ja nicht so ganz einfach. Auf jeden Fall ist es meistens leichter, und das ist auch eine bittere Wahrheit, seine Ausgaben zu senken, als seine Einnahmen zu erhöhen. wie du sagst, einfach, ja, ich komme nicht klar, ich muss mehr verdienen. Ja, finde ich total super. Wenn jemand die Chance hat, mehr zu verdienen, dann guck, vielleicht ist es gut, dann nutz sie. Aber ansonsten ist es gut, sich über seine Ausgaben mal bewusst zu machen. Viele von euch, die das machen, super. Aber es gibt immer wieder Leute, die gar nicht wissen, was sie im Monat ausgeben. Die gar nicht wissen, was sie alles an Kosten haben. Es gibt sogar Leute, die noch nicht mal wissen, wofür die ganzen Kreditraten sind, die sie eigentlich im Monat zahlen. Das sind, was ich, 7, 8 Kreditraten. Ich sage, wofür waren die denn eigentlich? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Der Überblick ist nicht mehr da. Es ist gut, sich das mal aufzuschreiben. Was habe ich für regelmäßige Ausgaben? Was habe ich für unregelmäßige Ausgaben? Was kommt einmal im Jahr? Und dann mal zu schauen. Wie kann ich das vielleicht neu sortieren? Und wie kann das irgendwie unter Gottes Ordnung kommen? Wie kann ich irgendwo dahin kommen, nicht mehr aus Statusgründen zu kaufen? Wie kann ich lernen, mich über auch Dinge zu erfreuen, die ich umsonst haben kann? An öffentlichen Veranstaltungen, irgendwie Kasperletheater in der Konzertmuschel oder Konzerte, mich am Stadtpark zu erfreuen, an der Bücherei zu erfreuen. Es ist auch so eine Lüge, dass man Dinge, wenn sie einem gehören, dass man mehr Spaß an ihnen hätte, als wenn man sie nicht hat. Ja, das muss gar nicht so sein, sich auch Dinge da mal leihen zu können. Gottes Schöpfung kennenlernen und genießen zu lernen. Auch bei den ganzen Dingen, wenn es um Sparen geht oder vielleicht auch mal Kosten zu streichen, auch zu schauen, wie kann ich meine Ausgabe auch unter Gottes Ordnung bringen? Wo gibt es vielleicht auch Ausgaben, wo ich spare oder wo ich das Billigste kaufe auf anderen Kosten? Sozusagen, ich gucke, um meine Kosten zu reduzieren, aber jemand anders geht es dadurch auch schlechter. Leben und leben lassen. Ist ja manchmal so, ne? Wenn eine Firma kommt, dann werden Kosten gespart und dann werden irgendwie die kleinen Zulieferer manchmal gedrückt bis, wie im Würgegriff. Und sagst du, ja, das mache ich ja nicht. Aber auch wenn man einkauft im Supermarkt oder wo man einkauft, hat man Einfluss darauf. Auch manches, was du ausgibst, Geld, ist für manche eventuell hinterher echt ein Würgegriff. Fair bleiben. Leben und leben lassen. Bei deinen Ausgaben halt skeptisch darüber zu sein, wenn irgendwie was auf Ratenzahlung angegeben wird. Ich sage nicht, dass das verboten ist. Ich sage, ne, nicht falsch verstehen, aber es ist für manche Leute echt gefährlich, weil man den Überblick verliert. Dass die Dinge unter Gottes Ordnung kommen. Dass finanzielle Freiheit in dein Leben hineinkommt. Und auch das ist manchmal für manche so ein bitteres Thema, Mut zum langen Atem zu haben. Wer finanziell irgendwie, wo es gerade echt kacke läuft. Und sind ja manchmal Leute gar nicht selber dann schuld. Das kann irgendwie was gewesen sein, irgendwann Arbeitslosigkeit oder irgendwas ist schiefgelaufen. Oder ein Schicksalsschlag, dann ist halt einfach der Wurm drin. Und dann sind manche Dinge, kann man nicht schnell verändern. Und trotzdem will ich Mut dafür machen, mach dich auf die Reise, das irgendwo zu verändern. Bei manchen Leuten ist irgendwie eine Schuldnerberatung dran. Bei manchen ist irgendwie auch das Insolvenzverfahren eine gute Möglichkeit, Dinge langfristig auf die Reihe zu bekommen. Und auch dieses Thema in finanzieller Freiheit zu leben, dass dir die Finanzen dienen, dass das nicht das Hauptproblem deines Lebens ist, sondern dass du dich um das Reich Gottes drehst und dieser Bereich bei dir läuft. Dass Prinzipien, die gut sind, in deinem Leben vorhanden sind. Dazu brauchst du manchmal Zeit. Und trotzdem ist es gut, da rauszukommen. Auch gedanklich abends im Bett vielleicht andere Träume zu haben, als was wäre, wenn ich ganz viel Geld hätte. Was wäre, wenn ich nicht die finanziellen Probleme hätte. Sondern über andere Dinge nachzudenken. Andere Wünsche zu haben. Du hast doch gerade gesagt, wir sollen mal darüber nachdenken. Ja, planen und handeln ist was anderes, als abends im Bett grübeln und vom Reichtum zu träumen. Okay, das wären die Punkte dazu. Ich möchte gerne einmal nochmal beten, auch da schon mal die Band nach vorne bitten, dass wir noch ein bisschen den Herrn anbeten. Lieber Vater im Himmel, du willst uns segnen. Du willst die... Ein paar Bibelstellen ist sogar die Rede davon, dass du die irgendwelche Tore des Himmels öffnen willst und uns mit Segen überschütten willst. Und ich danke dir für jeden, bei dem es finanziell super läuft. Ich danke dir für jeden, der dir die Ehre gibt mit seinem Geld. Ich danke dir für jeden, der ein Segen ist für Mitmenschen, der dort im Segen lebt. Ich danke dir dafür, dass du auch uns als Gemeinde immer so super versorgt hast. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du einzelne Leute hier in dieser Gemeinde und auch die, die die Predigt irgendwie per MP3 hören werden, dass es etwas Gutes im Leben bringt, dass es Freiheit bringt, dass es eine Freiheit im Denken und im Fühlen gibt, dass du Befreiung schenkst bei den Leuten, die einfach echt irgendwie so eine Geilheit auf Geld haben. Und das kann ja manchmal genauso sein, wenn man kein Geld hat, dass man sich noch mehr wünscht, irgendwie, dass es doch leichter wäre. Herr, bitte hilf uns, dass wir, führ uns da in deine Freiheit, in deinen Segen, in das Leben genießen. Egal, ob es gerade super läuft oder schlecht läuft. Bitte gib uns irgendwie Fantasie, gute Entscheidungen, Herr. Herr Jesus, ich bitte dich, dass irgendwie dein Reich kommt und dein Reich bringt Freiheit, Freiheit von Bindung, Freiheit von Dingen, die süchtig machen. Und danke für den Frieden, den du gibst, irgendwie auch in all dem Murks und irgendwie all den Schwierigkeiten, wo es gerade nicht läuft und so, dass wir irgendwie aushalten und da durchkommen und überwinden. Ja, und so bitte ich dich dann, dass du uns als Gemeinde volle Kanne segnest und dass wir dich erleben, manchmal auch in deinem grauen Kittel des Zufalls, wo du vielleicht unerkannt bleiben möchtest. Die Leute gar nicht wissen, dass du es bist, der segnet und bewahrt und sonst irgendwas, dass wir dich da erleben. Herr Jesus Christus, du weißt auch irgendwie, was ich so gesagt habe. Herr Jesus, du hast sicher auch eine Meinung über die Predigt, du fandst sicher einiges gut und einiges auch vielleicht nicht so gut. Dann bitte ich dich darum, dass du mit deinem göttlichen Radierer auch durch die Köpfe gehst und da, wo Murks angekommen ist, dass du das irgendwie radierst, dass das gelöscht wird und dass die Punkte, die vielleicht die ein, zwei, die für den da waren und für die, dass die auch irgendwie drin bleiben im Kopf und bis zum Mittwoch mindestens noch drin bleiben. Und dass der eine Punkt, der so richtig genau für ihn da war, dass der auch noch bis in 2 Monaten drin bleibt. Und darüber hinaus. Danke, Jesus, dafür, dass du ein guter Gott bist und dass du willst, dass wir das Leben eigentlich genießen. Du hast diese Welt gemacht, damit wir Spaß haben. Damit wir das Leben in vollen Zügen genießen, dass wir das Brot und den Wein in vollen Zügen genießen, dass wir das Leben als ein Fest nehmen. So sagt es sein Wort. Oh Gott, das wäre cool, wenn immer mehr Leute von uns irgendwie dahin kommen, trotz allen Schwierigkeiten. Ja, Herr, bitte ich um deinen Segen für meine Leute und auch für mich. Danke, dass du gerne gibst. Amen.